Herzlich willkommen zu 9 von 9, eine neue Aufnahme und zu Ehren des Gastes hier, Andreas Gebhardt, einer der Founder der Republika, habe ich mein quasi Che Guevara-Shirt rausgeholt. Na, ist es Che Guevara und wer ist es? Jetzt mal bitte Tipp.
Ja, kommt wohl aus dem
So
Fohlenstall.
sieht's aus.
Das sieht der Tennis-Borussia-Fan, wenn du es noch bist, was ich vermute. Stellt es gleich fest, Günther Netzer, mein Idol und auch der Grund, warum ich wahrscheinlich Gladbach-Fan geworden bin und geblieben bin seit den 70er Jahren, seitdem ich denken kann. Nee, aber der ernste Hintergrund ist
Du
natürlich.
kannst ja daran kannst du ja schon sehen, dass ich als Kölner sehr tolerant und weltoffen bin.
Wow.
Ich
freue mich, hier zu
Wir
sein
kloppen
heute.
uns nicht, ne? Wie es manche Fans dann tun.
Niemals.
Das muss ja auch nicht sein. Es ist nur Sport, ne? Ja, aber auch dir natürlich, hello, Lars. Ich habe gestern geschaut, Andreas. Mein erster Blogbeitrag zur Republika ist von 2009. Er ist noch live. Das war das erste Mal, also im Vorlauf, wo ich mit euch, mit dir in Kontakt gekommen bin. Damals in meiner Tätigkeit als Marketier bei der IBM. Und wir haben dann so eine Subkonferenz, einen Vortrag damals gemacht, einige Vorträge und in den Jahren drauf noch einiges mehr.
Ja.
Ich glaube, Lars, du warst von Anfang auch dabei.
Ja, ich war bei der ersten offiziellen Kooperation, die zwischen IBM und Republika war, da war ich auch schon mit an Bord, ja.
Kalkscheune damals, ja. Aber wir werden jetzt nicht einen Rückblick dessen machen, was wir in den Jahren zusammen getan haben. Das war einiges, habe ich ja auch wieder festgestellt. Sondern die Republika findet ja jetzt statt. Und jetzt kommt der Teaser, der Werbeteaser. Andreas, was geht denn wann in Berlin wieder ab?
Ja, erstmal danke für die Einladung und danke für den Reminder, wie lange wir uns schon kennen. Also es ist viel passiert in der digitalen Welt, von daher absolute Zeit, mal wieder hier zu sein. Also danke für die Einladung. Also die Republika dieses Jahr 2025, muss man ja noch dazu sagen manchmal, ist Ende Mai und zwar vom 26. bis 28. Und Profi-Nutzerin, Profi-Nutzer der Republika ist, kommt natürlich schon einen Tag vorher am 25., weil da ist Tag Null und da kann man schon so richtig reinrufen, reinschwufen, wie man es nennen will, und sich akkreditieren. Und dann sind wir wieder, erste Mal seit, letztes Jahr war das erste Mal seit Corona, dass wir wieder in der Station waren überhaupt. Also da können wir sicherlich ja auch heute nochmal ein bisschen drüber sprechen, über so die letzten Jahre. Aber da sind wir wieder, freuen uns dann, alter Wirkungsstätte zu sein. Und letztes Jahr waren wir das erste Mal ausverkauft in der Location. Also da war es richtig pickepacke voll und da hoffe ich mir dieses Jahr natürlich auch.
Ja, ist ja so Welcome Home eigentlich, Station. Ich war jetzt einige Jahre auch aus gesundheitlichen Gründen Corona als hier nicht da. Also ich freue mich riesig, dass ich wieder hinfahren kann als Privatier, diesmal nicht als Firmenvertreter und werde das dann entsprechend auch genießen. Also wir schauen drauf. Ja, und wenn ich dann zurückgucke, du hast das jetzt gesagt, ausverkauft, da muss man ja auch mal die Zahlen dazu sehen, ne? Also in der Kalkscheune waren es 300 Leute, 300 Leute, wenn ich mich damals recht erinnere, in der Größenordnung. Wo seid ihr denn jetzt gelandet, Andreas?
Ja, es sind über 30.000 Besuche, die wir da haben. Also zeitgleich dürfen auf das Kerngelände ungefähr 7.000 Personen. So, das heißt also so, dass wir zählen ja, das ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Wir zählen halt tatsächlich die Besuche, wie oft also Personen hinkommen. 3 Tage, eine Person sind 3 Besuche. Das heißt, man kann von Unique-Besucherinnen von ungefähr 10.000 halt sprechen. Kommt immer darauf an, für welche Zahlen kommt, wie man das halt irgendwie aufbereitet. Aber wenn du 7.500, 8.000 Leute auf einen Haufen hast, die sich geschäftlich miteinander auseinandersetzen, dann ist das eine richtig dicke Nummer geworden. Und daraufhin bezieht sich dieses Ausverkauf. Ja? Also dass wir halt eben tatsächlich, also es gibt da so ein automatisches Besucherzählsystem, und das zeigt dann an, okay, jetzt ist rot und dann kann keiner mehr rein. Und dementsprechend ist dann rot gewesen. Das war eine gute Sache.
Ja, offensichtlich echt ungebrochen, ne? Die Republika, was das Interesse der Republika oder für die Republika angeht. Du hast jetzt gesagt, das erste Mal ausverkauft in der Station, und in der Station wart ihr ja auch vor Corona. Also Corona ist komplett sozusagen, was die Veranstaltung angeht und den Einfluss, den ja Corona auf die gesamte Veranstaltungsbranche hatte, auf die digitale Branche und so weiter, ist jetzt hinter euch. Also das ist also ihr habt wahrscheinlich auch schwere Zeit gehabt über Corona, würde ich mal vermuten. Ich war auch bei, es waren zwei virtuelle Veranstaltungen, glaube ich, ne? Während Corona. Ja.
Super. Kann ja mal einen kurzen Abriss machen darüber, wie das, dann haben wir da einmal Kasten sozusagen, weil das war ja natürlich eine harte Zeit und brauche ich auch keinem erzählen, aber so, also in a nutshell, 50 Tage vor der Show 2020 mussten wir alles abblasen. Wir waren eigentlich in der Woche drauf und dran, unser Programm mit knapp 1000 Programmpunkten zu veröffentlichen. Das war also fertig kuratiert, fertig organisiert, fertig gescheduled, was halt immer so eine Größenordnung ist, so Mitte März, Ende März. Wisst ihr, kriegt ihr jetzt auch mit, unsere ersten Schedules für dieses Jahr wird es halt dann auch jetzt demnächst geben. Aber so weit waren wir da. Wir hatten immer gesagt damals, okay, wir brauchen irgendwie so Haltelinien, und das war damals der CDU-Parteitag. Da haben wir gesagt, wenn der stattfindet, dann finden wir auch statt, egal was kommt, ne? Und dann wurde dann in dieser Woche halt abgesagt. Und dann ging es ja ganz flott mit Lockdown und allem, und dann war klar, was passiert jetzt? Und wir haben zwei Dinge gemacht. Einmal war mein Punkt, wir können nicht Kurzarbeit machen, weil wir haben doppelte Arbeit. Wir müssen Sachen abwickeln und neue entwickeln. Das heißt, für mich war immer klar, wir können nicht in diesen Weg wählen. Und auf der anderen Seite war es natürlich total krass, wie viel Kosten entstanden sind, auf denen wir tatsächlich faktisch sitzen geblieben sind und die auch eben nicht durch Corona-Mittel, Hilfezahlungen und so aufgefangen werden konnten. Das heißt, auf die Frage, ist das jetzt hinter uns? Die Antwort nein. Also wir zahlen da immer noch ab an Corona-Darlehen, die wir von Investitionsbanken bekommen haben, und das auch nicht zu knapp. Aber wir haben es damals entschieden, dass wir es für richtig halten, dass es eine Republika braucht, und die Zuschauerinnen, die Besucherinnen, die Zuschauerinnen geben uns auch recht, dass es halt das tatsächlich braucht. Von daher können wir froh sein, dass wir in die Corona-Krise quasi, also eben gebootstrapped, schuldenfrei, ohne Investoren, als Inhaberinnen geführtes Unternehmen reingehen konnten. Da kann man sich das halt dann auch mal leisten. Das ist ja jetzt auch nicht mehr verpönt, wie ich jetzt gelernt habe.
Schulden sind super, zu arbeiten. Wir lieben Schulden.
Zumindest der letzte Bundestag war der auch. Aber gut, anderes Thema. Aber nur um es kurz zu fassen, wir haben dann halt gesagt, wir müssen, die Welt steht Kopf, machen wir halt jetzt Fernsehen. Ne? Vorher schon eben Internet gemacht haben, machen wir jetzt was ganz anderes, haben halt so eine lineare Formate ausprobiert. Das hat ganz gut funktioniert. Da hatten wir tatsächlich unseren Peak, da waren irgendwie 100.000 Leute gleichzeitig im Stream, also weil das halt auch sehr die Leute danach gelächzt haben, alle saßen zu Hause und haben gedacht, was passiert denn jetzt? Oh, jetzt gibt's mal Republika, dann schauen wir da mal drauf. War aber natürlich weder so monetarisierbar, wie Veranstaltungen halt selber sind, als auch war es das, was wir wollten, und das war vielleicht das größte Learning aus der Zeit. Alle haben gesagt, ja, ihr als Republika, ihr müsst das ja am besten können, ihr seid doch die Digitalen da. Erkennend, dass wir immer uns verstanden haben als Veranstaltung für die digitale Gesellschaft, die sich physisch trifft, also eben nicht im Digitalen, sondern die Leute, die sich digital kennen, sich physisch zusammenfinden. Und von daher, naja, haben wir dann einiges versucht, haben spannende Formate ausprobiert, haben dann in 22 und 23 eine andere Location gewählt, mit dem Hintergrund, dass wir nicht so Nostalgikerinnen haben wollten, die sagen, ja, wir verstehen, dass die Veranstaltung kleiner ist, aber es war schon schön, dass die Hallen alle dabei waren. Also ich wollte eine Unvergleichbarkeit haben einerseits und auch mal was anderes ausprobieren. Waren dann in der Arena und Flutgraben, also Festsaal und dieses ganze eher rock'n'rollige Umfeld haben wir in 2 Jahre gemacht, was auch cool war, wo aber ein bisschen das Programm drunter gelitten hat. Jetzt nicht inhaltlich, sondern eher räumlich, weil es halt sehr verschachtelt war und halt eher noch mehr Festival hatte. Und dann haben wir gesagt, wir wollen, wenn es möglich ist, wieder zurück in die Location, wo wir vorher waren, auch aus Ermangelung an Alternativen, wo wir eben mehrere, also sprich ein halbes Dutzend zwischen 300 und 500 Personen Bühnen machen können, weil die Themen, die wir haben, das eben hergeben. Und im letzten Jahr hatten wir jetzt wieder 26 Bühnen, da haben wir dieses Jahr wieder ein bisschen weniger, weil das war dann doch schon so ein bisschen Überdosis, kann man fast sagen, an Menge, die parallel stattfindet. Und ja, so sind wir jetzt da, wo wir ja, 2019, wenn wir uns erinnern, eigentlich den Höhepunkt hatten. Der Bundespräsident war da, wir hatten die medial größte Aufmerksamkeit und haben dann eigentlich nach der Show gesagt, ja, das kann eigentlich nicht besser werden, ne? Was soll jetzt noch kommen, ne? Ja, und dann sind wir froh, dass wir jetzt hier sind. Das war so in a nutshell die Geschichte jetzt aus Corona.
Das ist immer super, dass ihr da durchgekommen seid, ne? Also das hat ja auch nicht unbedingt jeder geschafft. Dafür Kompliment, und da sind wir auch gerade ganz persönlich dankbar, weil für uns hat schon die Republika, ich glaube, ich kann auch für dich sprechen, Lars, eigentlich immer dazugehört als die Konferenz der digitalen Gesellschaft. Angefangen als Blogger-Konferenz, hat sich dann deutlich weiterentwickelt. Ich fand es nur ganz, ganz lustig, Andreas, wir sind mit dem Thomas in Kontakt, der jetzt wieder eine Blogger-Konferenz während der Republika macht. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen back to the roots, aber natürlich mit diesem Background des Riesenprogramms, das im Hintergrund läuft. Ich glaube, du hast ja einen wichtigen Aspekt angesprochen, der auch mich mal beschäftigt hat. Ja, ich habe also Tage auch wirklich im Hof vor der Station verbracht und war gar nicht im Programm drin, aus genau diesen persönlichen Gründen, weil man hat die Leute, mit denen man ja im Jahr durchaus virtuell in Kontakt war, mal in Person gesehen und konnte wirklich mit denen quatschen und ist oft da gar nicht weggekommen, weil eben da kam der und kam die.
Ja, ne? Auch in der Mischung halt, ne? Also eben die man halt in einem Fachkonferenz oder wenn es rein um Spezialthema ging, halt auch nicht zusammengekriegt hat, weil sie halt eben, wie wir sagen, also so holistisch aus diesem 360-Ansatz aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen, die man sonst auch nicht an einer Stelle trifft.
Ja, und ich glaube auch, jetzt nochmal ganz kurz auf die schwere Zeit von Covid eben zurück, ich glaube, das ist ja auch das, was wahrscheinlich jetzt für mich von außen betrachtet, habe ich zumindest den Eindruck, was ihr da auch geholfen hat, dass ihr wirklich diese Community rund um die Republika habt, also dass da wirklich ein riesen, also jetzt vergleichsweise riesen Unterstützer-Community da ist, die eben auch, würde ich jetzt mal vermuten, bereit ist oder bereit war, eben während so einer schweren Zeit halt eben auch zu unterstützen, zum Beispiel eben auch die virtuellen Formate dann eben sich daran zu beteiligen, um eben ja damit eben auch einen Beitrag zu leisten, glaube ich. Ne? Also ich glaube, wenn man das jetzt auch mit anderen vielleicht eher nochmal ja auch digital, aber auch so businessorientierte Veranstaltungen sieht, der Unterschied jetzt von euch ist sicher, dass eben so eine Gemeinschaft halt auch da ist, ne? von Supportern, die halt bereit sind zu helfen, wenn es schwer wird.
Ja, das ist auf jeden Fall so und motiviert natürlich auch. Ne? Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt fürs Team. Und unsere Politik war damals, dass wir gesagt haben, wir versuchen eben nicht Kurzarbeit oder sowas zu machen, sondern halt dadurch zu arbeiten, neue Formate zu entwickeln und auch keinen zu entlassen. Und das haben wir auch gemacht. Also wir sind halt als Team zusammengeblieben, was in der Eventbranche auch sehr, ich will nicht sagen einzigartig, aber doch schon sehr rar gewesen ist. Und das hat dazu geführt, dass wir halt eben natürlich auch im Team eine sehr starke Solidarität haben und die Leute da schon auch nicht nur wissen, was für ein cooles Programm, Produkt, Unternehmen wir da machen, sondern eben auch das halt gesehen haben, dass wir so damit umgegangen sind, auch auf quasi auf Kosten der Firma. Ne? Also dass wir halt so eben gesagt haben, okay, das können wir machen, weil wir eben nicht von einer Messegesellschaft oder von einem Investorenkreis oder von einem wie auch immer getrieben sind, sondern wir uns gehört ja der Shit und wir können das halt selber entscheiden. Und das führte dazu zu bizarren Situationen insgesamt, dass wir uns beispielsweise in Locations halt besser auskennen als die Eigentümerin, weil wir halt einfach Leute haben, die halt seit zum Teil Jahrzehnten halt eben produzieren und an manchen Orten eben ganz andere Eigentümer jetzt sind, ne? Die halt eben auch und andere Teams. Und durch Corona eben, ja, es halt ganz schwer geworden ist, da Leute zusammenzuholen wieder, die halt schlagkräftig sind. Bei uns ist es halt, klar, immer Fluktuationen, da haben es auch zwei Leute sind gegangen, aber die haben andere bessere, in Anführungszeichen, und natürlich nur aus denen ihrer Sicht, Jobs bekommen. Und da ist es klar, dass es so läuft. Aber im Kern sind wir da sehr, sehr froh, dass wir das so hinkriegen konnten.
Ja, du hast ja was Wahres gesagt, wenn ich überlege, welche.
Und das ist wichtig, natürlich muss ich noch sagen, natürlich sind wir da auch extrem dankbar dem Team. Also das ist damit natürlich alles gemeint, wenn ich das jetzt ausführlich erzähle. Das ist ja nur.
Ja, also wenn du das erzählst, ne, und du weißt, dass ich in der Marketingbranche bin und sehe, wie viele Events weggegangen sind und wie viele auch Agenturen nicht mehr da sind. Ja, also auch das tut mir um die Leute leid, also wo wirklich funktionierende Teams waren, die aber einfach keine Jobs mehr hatten, ist das schon sehr bemerkenswert. und halt schon auch ein bisschen ein anderer Ansatz, den ihr dort auch gefahren habt, weil eben das Herzblut von Hengen ist nicht nur eine weitere Konferenz ist, die ich als Messe mache, sondern einfach ihr das erfunden habt. Finde ich schon gut. Ja. Wir haben es ja ein bisschen vorbereitet, Lars und ich, und gestern Abend uns ausgetauscht. Und jetzt jenseits der Eventgeschichte, dass es stattfindet und wir uns darauf freuen, sind wir natürlich auch über diverse Punkte gestolpert, weil wir eben auch die Historie haben. Ja. 2019, ich habe es erwähnt, Social Media. Ja, ich war kurz vorher, ein Jahr vorher, habe ich doch mit Twitter angefangen. Darf man ja heute gar nicht mehr in den Mund nehmen, das Wort Twitter. Und ich habe dann geschrieben
2009
in der Vorbereitung.
Meinst du wahrscheinlich und nicht 2019.
2009, ja. Sorry. Und ich habe dann in der Vorbereitung dir auch geschrieben, ja, wenn wir das heute anschauen, ja, also nicht nur Twitter, sondern auch das ganze Facebook-Konglomerat und was alles so rumkreucht und vielleicht YouTube, das auch unter dem Radar eigentlich ein bisschen fliegt, aber auch eine Dreckschleuder in großen Teilen ist, ja, da hat Social Media schon die Unschuld verloren. Damals sind wir da blauäugig, optimistisch, naiv, ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist, mit Begeisterung, ja, da reingegangen. Wie seht ihr es dann, wie siehst du es dann, Andreas, jetzt auch, man, es hat ja immer auch eine Rolle gespielt auf der Republika, nicht nur als Begleitgedöns, ja, also Orchester, sondern es war ja auch immer Thema auf der Republika. Und ihr habt ja auch immer auch bewusst eine gesellschaftliche Rolle eingenommen, auch Position immer mal eingenommen. Wie siehst du die jetzige Situation und welche Rolle wird es denn auf der Republika im Programm oder generell diesen Jahr spielen?
Ich glaube, die Rolle der Republika an sich hat sich nicht deutlich geändert, weil wir immer versucht haben, uns zu positionieren als Plattform, als Ort, wo in unserem gesteckten Rahmen, also eben zum Beispiel im Rahmen von unserem Code of Conduct, unserer Positionierung etc., Leute sich über aktuelle Phänomene, ich habe immer gerne vom Zeitgeist gesprochen, über den Zeitgeist austauschen der digitalen Welt, digitalen Gesellschaft. Das ist ja so ein Begriff, den wir auch erst so Ende der 10er Jahre, Mitte 2015 vielleicht, hat begonnen und schließt so ein bisschen an dieses Blogger-Konferenz, Social Media, Web 2.0 und dann halt Richtung digitale Gesellschaft, wo wir jetzt auch weiter geblieben sind. Aber auch schon damals waren wir nicht Akteurin, sondern eher Plattform. Und das ist wichtig, weil das natürlich trotzdem deine Frage beantwortbar lässt. Und ich glaube, die Mehrheit oder die größte Mehrheit der Leute, die dort gewesen sind zu der Zeit, war sehr optimistisch im Gegensatz zu vielen anderen in der Gesellschaft, die das immer noch als Phänomen, was ja, das geht wieder weg und müssen wir nicht so wichtig nehmen etc. Wahrgenommen haben und halt eher so, ach ja, lass die mal machen und so, das wächst sich raus. Und dass es nicht so gekommen ist, sondern welche Rolle das jetzt heute spielt, ist so ein bisschen die dystopische Sorge, die viele gehabt haben, die sich halt eben damals schon kritisch mit den Plattformen auseinandergesetzt haben, also eben darüber gesprochen haben, wie schwierig es sein kann, seine Daten aus Plattformen wieder rauszubekommen, wie schwierig Interoperabilität ist, etc. Also so der ganze, also die, ich glaube, was du beschreibst mit Naivität, es ist eher, das ist eine Hoffnung, eine unerfüllte Hoffnung, also heutiger Sicht eine unerfüllte Hoffnung, in eine positive Entwicklung gegeben hat, die man heute vielleicht naiv nennen könnte, die aber vielleicht gar nicht hätte anders kommen können, weil weil wir einfach zu gutgläubig gedacht haben, naja, die Leute, die diese Plattform haben, die wissen doch selber, dass sie nicht so einen Scheiß bauen dürfen können. So. Aber wenn es denen scheißegal ist und ob sie Milliarden verlieren, weil sie halt ihr System halt ändern, wie wir es jetzt bei X gesehen haben, ist ja auch lustig, dass unser Motto dieses Jahr Generation XYZ ist, ne? Das haben wir auch, das ist ja sozusagen auch parallel passiert. Das hat so, gehört aber auch genau in diesen Seismographen hinein, dass wir halt, dass halt eben die Diskussions, das Thema ist, also eben die verschiedenen Generationen, wie sie mit digitalen Sachen umgehen. Und das wird eine wichtige Rolle spielen dieses Mal. Stefan, auf deine Frage, da so ein bisschen, wie sich das jetzt abspiegelt. Jetzt sind wir mehrere Generationen, die digital so Social Media mäßig sozialisiert sind. Und das abzuklopfen, was das bedeutet, für Leute, die halt eben jetzt gerade in den Genuss kommen, in die digitale Welt hineingeboren zu werden, die ersten Schritte da zu machen und halt eben solche Oldies, wie wir es sind oder noch ältere, die halt das aber trotzdem mitmachen. Das ist natürlich eine andere Situation, als wir sie 2009 hatten, wo es für alle neu war. Und wir werden halt über kurz oder lang in die Situation kommen, dass halt die Gruppe, die eine nicht-digitale Welt noch erlebt hat, auch kleiner wird. Ja, das ist jetzt schon faktisch so. Und die wird halt rapide irgendwann kleiner werden. Also dann ist noch ein paar Jahre hin, aber ist halt so. Ne? Und diese Zeit bis dahin zu nutzen, einerseits halt auch über so digitale Archäologie nachzudenken, also eben zu gucken, wie war das denn damals, finde ich total wichtig, dass man auch versucht halt, das noch, also ohne das zu verklären oder so irgendwie komisch damit umzugehen, das versucht so präzise wie möglich zu beschreiben, warum man damals Sachen gemacht hat in neuerem, was die Mail, die ihr geschrieben hattet, mit den Punkten, über die man so ein bisschen sprechen könnte. Was für mich natürlich, ich nehme das mal kurz raus, als ein Thema, was für mich natürlich die größte persönliche digitale Niederlage ist, das ganze Open-Source-Thema. Ne? Also das ist halt einfach eine Tragödie. Das kann man nicht anders sagen. Es ist nicht mehr eine Farce, sondern es ist einfach eine Tragödie, dass halt Europa und eigentlich die digitale Gesellschaft insgesamt nicht in der Lage gewesen ist, es durchzusetzen, dass wenigstens kritische Infrastrukturen oder wenigstens öffentliches Geld, was eingesetzt wird, auch in Public Code überführt wird. Ja, also das geht mir bis heute nicht in den Kopf rein. Das ist einfach krass. Und das ist halt also auch für unsere Generation wie man dazu steht, ist egal. Aus meiner Sicht ist es ein Versäumnis, dass wir mit Infrastrukturen dastehen, die nicht in der Hand sind von denen, die sie bezahlt haben, sondern man halt eben voll doof halt diese Lizenzmodelle hat zugelassen. Und das rächt sich jetzt total. Und ich möchte kein Tesla-Fahrer sein, weil das ist halt eben, da ist es halt nochmal eine krassere Nummer halt. Wenn du sogar die Karre unter deinem Arsch halt einfach zur Ostfront fährt, wenn das in USA geplant ist. Ne? Also das ist einfach irre, dass man dass wir in so einer Situation sind. Und das muss man auch so sagen. Ne? Das ist halt eine Niederlage und das ist scheiße. Aber naja, vielleicht kann man ja noch was machen. Daher bin ich da nicht auch da nicht pessimistisch, weil was hilft's? Ja, ich nutze seit 25 Jahren freie Software auf meinem Laptop. Geholfen hat's nix.
Dazu vielleicht direkt ganz konkret, weil ich mir das heute Morgen angeguckt hatte. Es sind ja die bisherigen Verhandlungsergebnisse der Koalition, der zukünftigen Koalition geleakt worden. Und im Digitalen steht dazu, ich zitiere mal kurz, wir sorgen für unsere digitale Souveränität. Wir definieren ebenenübergreifend offene Schnittstellen, offene Standards und treiben Open Source gezielt voran. Dafür richten wir unser IT-Budget strategisch aus. Wir verankern ein Datendoppelerhebungsverbot und beseitigen Digitalisierungshemmnisse und so weiter. Und in diesen Papieren ist ja dann immer in blau markiert, was die CDU gerne will und in rot markiert, was die SPD gerne will. Und jetzt zu diesem Thema Open Source, offene Standards steht dann zum Beispiel, die CDU sagt dann eher, wir definieren ambitionierte Zielmarken und die SPD sagt, bis 2029 wollen sie einen Open Source Anteil von 50% erreichen. Ja, schauen wir mal, was dann letztendlich bei rumkommt, aber im Grunde sind das ja auch Themen, also ich bin nicht so tief drin wie du, Andreas, und auch wie du, Stefan, in dem Thema, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ja, ist jetzt nicht so, dass da großartig was passiert ist zu irgendwelchen Ankündigungen oder Vorhaben, die vor 10 Jahren stattgefunden haben. Ich kann mich erinnern, wir hatten Saskia Esken, als wir mit der IBM ja auch eine Veranstaltung hatten in Berlin, wann war das? 2019, glaube ich. Da hatten wir Saskia Esken auch in einem Panel und ja, also es sind verlorene Jahre irgendwie gewesen, muss man sagen, ne? Die letzten, wie viele Jahre auch immer, 10, 20, 5 Jahre, wie auch immer.
Ich meine, Andreas hat es ja sehr klar, gesagt, es ist eine Niederlage, muss man auch gar nicht drum herum reden. Ja. Da ist jetzt die Frage, wie geht's weiter? Und da ist halt die Frage, wie viel Optimismus hat man bei der ganzen Geschichte, ja? Ich habe ja jetzt auch bewusst mal mit Sandy das Kontakt aufgenommen, dass die auch mal zu neu nach Norden kommen, dass wir wirklich mal über souveräne Cloud und solche Themen hier mal sprechen. Ja, allein, wer bei einem Schnittchen in der Microsoft-Zentrale in München oder in Berlin ist, ja, oder lieber dort Schnittchen ist, als sich über Open Source Gedanken zu machen. Das ist halt schon sehr, sehr frustrierend. Auch wie, Andreas, wie du es sagst, es nutzt ja nichts. Wir können ja nicht den Kopf in den Sand stecken. Und es ist natürlich jetzt auch eine Zeit, in der vielleicht durch im Herrn Trump und das, was er tut, die Sensibilität vielleicht ein bisschen breiter ist und höher sein wird. Ob es dann gewisse Politikerinnen und Politiker erreicht, die halt dann doch wieder auf Microsoft oder ähnliche Tools setzen, das wissen wir nicht. Aber ja, man muss ja die Chancen nutzen, wie sie kommen, ne? Mit offenem Ausgang.
Also ich glaube halt solche Slogans wie Public Money, Public Code ist halt schon eine wichtige
Absolut,
Sache,
ja.
ne? Also das ist halt der Zeitgeist, zu gucken, was macht man denn mit dem Geld, was da ist und wie nachhaltig ist das? Und das Bittere ist ja, wie viel Geld halt eben verloren gegangen ist über die Jahrzehnte, was halt rein in die, muss man ja so sagen, rein in die Abschlüsse der weniger Unternehmen aus den USA gegangen ist, die eben mit ihren Modellen halt in der Lage waren, nicht in Geld, was in Know-how, in öffentlicher Verwaltung, in Menschen, in Köpfe hätte gesteckt werden können, einfach an Dividende auszuschütten oder an Aktienwertsteigerung. So ist es halt. Ne? Das ist halt einfach Mist aus Sicht eines demokratischen Staates, denn das Land, auf das man bisher gezählt hat, tatsächlich in so eine schiefe Bahn gerät, wie es halt gerade passiert. Und von daher, also Optimismus ist da, glaube ich, deswegen angesagt, weil es halt jetzt offensichtlich ist, ne? Dass halt eben, früher hätte man gesagt, der Kelch geht so lange zum Wasser, bis er bricht. Ne? Und das ist halt hier genau passiert. Wer es jetzt nicht schafft, der, ja. Und der wird auch nicht mehr kapieren halt. Ne? Und ja, also was ich halt in der Zwischenzeit halt mit meiner Firma Plain Schwarz gemacht habe, sind ja einige Open Source Konferenzen, wo es eben um kritische Infrastrukturen im Wirtschaftsbereich angeht, also eben Cloud Computing, auch das Management von Open Source Projekten, also die Bündelung des Wissens etc. Das hat ja schon alles stattgefunden, ist aber eben weiterhin dann eine Wirtschaftsfrage, ne? Also wo es genug skaliert. Dass große Unternehmen das halt Interesse haben, das zu nutzen, passiert es ja dann auch. Nur da, wo halt Leute entscheiden, die das halt aus ideologischen Gründen, weil sie eben lobbyiert sind, nicht wollen, oder da wird es halt schwierig. Und da, ich habe in vielleicht habe ich es bei euch auch schon mal gesagt, aber ich habe vor Jahren immer in Keynotes und Talks, die ich gehalten habe, habe ich halt gesagt, dass eigentlich schlummert ein Ansatz des von Silicon Valley im Sinne von: Wo ist das meiste Geld in Europa zur Verfügung, um digitalen Wandel zu treiben? Das ist hier im Public Sector. Ja, also das ist halt eben dort, wo so viel Geld und so viele Köpfe sind, die, und da müssen wir uns auch ehrlich machen, an vielen Stellen einfach nicht mehr gebraucht werden. Ja, also wenn man halt eine Verwaltungsdigitalisierung durchführt, dann wird es auf Kosten von Millionen Jobs gehen in Deutschland. Ist so. Wenn man nicht daran mitrechnet, was die Leute denn sonst machen können. Und das heißt, Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung und ich glaube, schlau machen und Weiterbildung. Also eben den Leuten eine Möglichkeit liefern, was anderes zu machen. Weil ich will ja nicht mit Steinzeittechnologie weiterarbeiten, wobei mein Sohn sagen würde, Steinzeit ist doch cool, aber eben nicht im Tech-Sektor. Ne? Also da müssen wir halt gucken. Und das, Lars, du hast die Regierung eben angesprochen. Da bin ich sehr skeptisch, dass irgendjemand da im Moment sich hinsetzt und sagt, was hat das denn für Auswirkungen, wenn man sagt, wir müssen irgendwie wieder die Spitzenpositionen in der Technologie lalala erreichen. Was würde das bedeuten? Also das würde bedeuten, dass da einfach mal, ich weiß nicht, wie viele Leute arbeiten im öffentlichen Dienst, oder ich will jetzt nicht wie Musk und so oder Dodge klingen, ne? Also versteht mich da nicht falsch, ne? Überhaupt nicht, im Gegenteil. Aber einfach von der Logik her, wenn jeder Ablauf, den es im Moment gibt, tatsächlich eine High-End-Technologie hätte, die halt notwendig wäre und jeder das bedienen könnte, dann fallen da so viele Jobs weg von denen. Das ist krass.
Was du eben gesagt hast über Investitionen in US-Software, und ich arbeite ja für Amerikaner. Gut, die Firma spielt jetzt nicht die maßgebliche Rolle, nevertheless. Aber ich glaube, das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite der Medaille ist natürlich die Fähigkeit und der Wille in der öffentlichen Verwaltung, auch von den Politikerinnen und Politikern, zu Veränderungen. Ja. Auch da sieht man ja, ja nicht gerade in riesigen Veränderungswellen. Und wenn wir wirklich 2009 zurückgucken zu heute, ein bisschen was ist digitalisiert worden, aber es ist doch eher ein Elend. Und da frage ich mich, ist das jetzt der Beharrungswille der Beamtinnen und Beamten? Ist es die Unfähigkeit der Berater und Softwarehäuser, da vernünftige Lösungen in place zu bringen? Ist es die, der, sind es die fehlenden Mittel, die da entsprechend reingepumpt werden? Also es gibt ja zwei Seiten. Sicher, die Amis wollen Geld verdienen. Das machen sie jetzt noch mit SaaS, Software as a Service. Da verdienen sie noch mehr. Aber auf deutscher Seite ist ja auch dort irgendwo ja ein bisschen Beharrungsvermögen bis Unfähigkeit da, wirklich an dieses Thema Optimierung ranzugehen. Jeder sagt, wir brauchen schlanke Prozesse in der Verwaltung, wir brauchen weniger Genehmigungen etc. pp. Aber so richtig angepackt hat es in den 20 Jahren relativ wenig. Also es ist wenig spürbar. Ja, und das ist ja sicherlich auch ein Thema. Und ich bin gespannt jetzt, wer von den Politikern und Politikern oder wer von der Verwaltung oder wer vom BSI oder whatever auch auf der Republika aufschlagen wird, was sie sagen werden, was sie halten werden.
Also das ist natürlich für uns, wenn man in der 25er Republika-Show noch mal kurz bleibt, natürlich ein Dilemma. Wir hier in Berlin haben eine krasse Haushaltssperre vor den Latz geknallt bekommen. Also nicht Sperre, aber eben Konsolidierung. Und es gibt keine Regierung, die halt neu im Amt ist. So, das heißt, wir haben eine doppelte Schwierigkeit, weil wir natürlich viele Partner aus dem Public Sector haben, was sich eben auch in der Sprechfähigkeit bisher auswirkt. Wir hoffen jetzt ja so ein bisschen drauf, dass vor Ostern da ein Knopf dran kommt. Ganz so sehe ich das noch nicht, aber wer weiß. Weil der Handlungsbedarf ist ja groß, ja. Also es sind ja nicht nur die Brücken, sondern es ist ja alles im Fluss, sage ich mal, dass wir also eben dran arbeiten müssen. Und ich glaube, Stefan, einer der Kernpunkte ist dabei, dass es so eine Dualität ist. Also einerseits von technologischer Mittelmäßigkeit und mangelnder Zukunftshoffnung. Ja, also man müsste halt schon sich mal darüber Gedanken machen, was man mit den ganzen Leuten, die halt in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, in der Zukunft macht. Ja, also eben auch, das ist ja eine andere Art von Arbeitsvision für die Zukunft. Eine andere Art von Teilhabe. Ja, also da reden wir ja ganz direkt halt über, Leute werden weniger arbeiten, werden aber mehr Geld bekommen müssen. Weil, wenn alles teurer wird. So. Also, das heißt, wir sind da in der Diskussion, die hat mit der Technologie erstmal gar nichts zu tun. Aber das, wenn man ehrlich ist und sagt, okay, wir haben eigentlich jetzt Unlimited Budget zur Reform des Public Sector, was halt das Digitale angeht, dann heißt es ja nicht, dass alle da mit einem High-End-Laptop rumsitzen und das Gleiche machen wie vorher, sondern da wirst du halt vielleicht 35% der Leute noch für brauchen, die restlichen könnten Dienst an der Bürgerin, könnten andere Dinge tun.
Ne? Ja, du musst ja auch mal bedenken, die Babyboomer, so wie ich hier einer bin, die gehen ja jetzt raus aus der Verwaltung. Und da gibt es ja Zahlen. Ja? Also, dass wirklich Leute jetzt in Rente gehen, ja? Die können auch nicht ersetzt werden, weil einfach der Arbeitsmarkt im Moment nicht hergibt. Natürlich wird es daneben auch das geben, was du gesagt hast, Andreas, dass Leute andere Jobs, andere Aufgaben wahrnehmen werden müssen. Dann brauchen wir uns nicht in die Tasche lügen, ja. Aber eigentlich sind wir im Prinzip alternativlos, wenn dieser Staat weiter funktionieren soll, dass wir da zu einer Optimierung kommen. Aber da hast du natürlich recht. Ja? Wir müssen uns da ehrlich machen. Ja? Es wird das eine und das andere.
Es wird nicht geredet halt. Also es wird jetzt von Fachkräftemangel gesprochen. Okay, man könnte auch sagen, okay, es gibt, wenn wir eine konsequente Digitalisierung durchsetzen, dann gibt es gar keinen Fachkräftemangel. Was das angeht, also zumindest im Public Sector jetzt, also, sondern dann sind wir eigentlich genau auf der richtigen Fährte. Aber also den Diskurs habe ich aber in der Form nicht gehört. Also wenig, sage ich mal, nicht, aber
dann schauen wir auf die
das wäre eigentlich der
vielleicht geht es ja da ab, ja, also das ist ein Thema.
Da findet es statt, genau. Eben nicht jetzt in den Koalitionsverhandlungen. Also, ja, das wäre halt eben gut gewesen.
Ja. Das haben wir schon irgendwie, wir haben zwar noch sehr viele Themen auf unserer Liste, aber ich denke mal, es war ja klar, dass wir jetzt irgendwie nicht alles ansprechen oder besprechen können. Ich habe vielleicht noch eine Frage, die mich interessiert, und du bist ja auch, Andreas, derjenige jetzt im Republika Founders Team, der sich ja dann eher um das Thema Zusammenarbeit, Kooperation mit Unternehmen oder mit Organisationen, die eben auch ausstellen oder die Partner sind der Republika, beschäftigt hast. Und auch da gab es natürlich immer also ja, auch die, es gibt ja immer diese Diskussion oder gab es, ich weiß gar nicht, ob die immer noch so ist, dass wir auch eine Frage, so dieses zwischen so Kommerzialisierung und halt so dieses, es ist halt eine digitale Gesellschaftsveranstaltung, so eine Grassroot-Veranstaltung. Aber wie ist denn so der aktuelle Stand? Du hattest auch die mediale Aufmerksamkeit gesagt, dass die halt nie so hoch war, wie sie jetzt ist. Wie ist denn so der Stand aus einer aus einer Kooperationssicht, was Organisationen, Medien, Unternehmen angeht, die jetzt mit euch auch zusammenarbeiten wollen? Bist du da zufrieden, wie das gerade so ist? Ist das eine gute Entwicklung oder wie würdest du das einschätzen?
Ein volatiles Umfeld, wie ihr ja wahrscheinlich gleich denken könnt, weil zwei, drei Punkte habe ich schon genannt. Also es gibt dann natürlich eine High-End-Unsicherheit, also sowohl was halt schau dir die Automobilindustrie an, da haben wir immer mit Innovationspartnern halt gesprochen, schwierig. Schau dir Bundesebene an, schwierig. Schau dir Berlin-Ebene an, schwierig. Auf der anderen Seite haben wir Partner aus der Vergangenheit, jetzt aus den letzten Jahren, wie eine Bundesbank oder also Organisationen, die bei uns mit dazugekommen sind, weil wir mit einem Thema gearbeitet haben, was die halt selbst beschäftigt und deswegen auch zu uns gekommen sind, die bleiben dabei. Das ist ein bisschen so eine Strategie gewesen in den letzten Jahren. Wenn wir ein Thema haben, müssen wir auch gucken, dass wir Unternehmen aus diesem Sektor direkt mal für Republika interessieren. Ansonsten ist auf jeden Fall im Moment die Lage, und die hat sich halt auch wenig geändert gegenüber den letzten Jahren, dass es ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt ist und immer noch, Stefan, wir haben nicht nur abends, sondern wochenfüllende Diskussionen über Leads und über wie rechtfertige ich im Unternehmen halt die Beteiligung an einer Veranstaltung und dann auch noch unter schrumpfenden Vermarktungsbudgets. Da sind wir eigentlich nicht viel weiter davon entfernt. Deswegen zum Abschluss nochmal so als Übersicht für euch, halt so ein wie sich halt das Ganze finanziert. Das sind halt Eintrittsgelder, Besucherinnen, ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das ist ohne Frage natürlich das Partnersegment, wo wir natürlich Ausstellungsfläche, aber eben auch Beteiligung am Programm und andere Sichtbarkeiten verkaufen. Das ist der Public Sektor im Sinne von, wir müssen Anträge stellen, hier gibt es eine Subkonferenz, hier gibt es ein Thema zu XY, was im Moment ein schwieriger Bereich ist. Und relativ neu dazu, wo wir uns auch hinorientieren, schon seit einigen Jahren Philanthropic Money zu gucken, also eben, wo man von Stiftungen und anderen großen Organisationen Mittel akquirieren kann. Dann gibt es halt noch kleinere Seitenteile, aber das sind so diese vier Säulen, sage ich jetzt mal. Und die brauchen wir auch, damit wir eben nicht eine reine Business-Konferenz sind, die auch dann so wedeln muss, wie der Hund das dann da vorgibt. Damit wir nicht eine reine Community-basierte Veranstaltung sind und nicht von der öffentlichen Hand abhängig sind. Und deswegen ist es halt so eine, also immer gut zu wissen, dass wir versuchen, das so auszubalancieren, dass es die Veranstaltung noch lange geben kann. Und dass die letzten, also nächstes Jahr seid ihr ja auch schon mal herzlich eingeladen zum 20. Jubiläum, dass es die auch schon so lange gibt.
Ja, also ich muss sagen, ganz kurz noch dazu noch ein Gedanke, weil, also ich war jetzt auch die letzten Jahre nach Corona dann auch immer vor Ort und ich rede schon, also ich arbeite ja auch in der Agentur und rede eben auch schon viel mit unseren, also mit Unternehmen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, immer wieder über Republika und habe wirklich, also ich würde mir wirklich wünschen, dass, oder wollen wir mal so sagen, das Interesse ist immer riesig, egal auch aus welchem Bereich, das muss ich schon sagen, aber was du gesagt hast, so von wegen Lead-Generierung und so weiter, und da ist wirklich der Knackpunkt, dass ich immer wieder ja versuche zu erklären, manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich, dass es halt eine andere Art von Veranstaltung ist, weil viele, das ist halt wirklich, weil wenn ich mit Marketing-Personen dann in Unternehmen rede und es geht um Events, dann haben die halt immer sofort diese Business-Veranstaltungen, wir haben da einen Stand und wir reden und müssen irgendwie Leadsheets ausfüllen, ob jetzt digital oder Papier, und das ist halt, also ja, so läuft es halt nicht, und da wird natürlich auch eine Enttäuschung im Nachhinein da sein, wenn man mit so mit so einem Vorhaben da rangeht. Und deswegen ist es auch oft genug bei mir jetzt gewesen, dass ich mir gedacht habe, ja gut, das ist vielleicht jetzt nicht der richtige Zeitpunkt gerade, aber ich würde es mir, also ja, wie gesagt, ich rede immer wieder mit Unternehmen und hoffe auch, dass da irgendwie noch immer mehr draus wird, weil ich würde mir wirklich wünschen, dass diese, ja, das auch mal so erlebt wird, so wie du es ja, Stefan, auch jetzt eben mit der IBM ja auch von Anfang an erlebt hast, dass es irgendwie auch den Wert, den das Ganze hat, eben auch für ein Unternehmen den Wert, den das Ganze hat, eben da auch zusammenzuarbeiten, dass das wirklich auch weiterhin besteht und das, ja, also ich weiß, und das weißt du natürlich noch viel mehr, Andreas, was da die Diskussionen sind mit den jeweiligen Partnern oder Partnern ins B oder eben nicht ins B, aber ja, es ist halt, ja, also ich wie gesagt, ich hoffe sehr, dass es auch aus der Sicht eben wirklich weitergeht und dass halt Unternehmen da auch wirklich diesen, ja, diesen anderen Wert, den das Ganze hat, den die Republika hat, eben auch weiterhin anerkennen. Ja, das wäre, es ist
dieser Zeit halt schwierig. Und
es gibt ja mehrere Punkte, Stefan, bevor du das noch als Fazit zusammenfasst vielleicht, mehrere Punkte, die wirklich attraktiv sind, wo wir auch immer denken, warum macht ihr das nicht? Ne? Also da geht es halt eben um Leute. Wir haben so eine spannende, breite Altersstruktur von Menschen. Von 15 bis 75 sind Leute bei uns im Volunteer-Team, ja. Und wir haben mit der TinCon ja so ein Jugendformat seit einigen Jahren ja direkt integriert, dass halt Tausende von Jugendlichen bei uns auf der Veranstaltung sind, junge Erwachsene, die eine ganz andere Sicht haben, ne? Also eben, wenn man Recruiting denkt, ja, wenn man guckt, also alle Skillsets sind eigentlich bei uns vorhanden, ja. Das macht es vielleicht wieder schwierig, ne? Wenn es nur Absolventin wären, wäre es vielleicht einfacher für das Marketingbudget der Absolventen. So. Aber that's not the world. Wir sind halt eben ein Abbild der digitalen Gesellschaft, müssen wir halt mit umgehen. Also HR ist ein Thema. Dann halt eben das Aufschlauen der Teams und das Beeindrucken von möglichen Clients, ja, mit Unterkonferenzen etc. Ja, also ein Riesenthema, was immer wieder benutzt wird, was aber dann eben auch mühselig ist für uns, immer wieder das zu überzeugen. Aber zeigt auch, dass wir eben eine individuelle Ansprache haben. Wir reden ja auch nicht von Sponsoren oder so, sondern oder von Ausstellern, sondern wir haben Partner. Ja, also es ist wirklich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit jedem Einzelnen und das skaliert natürlich nicht so einfach wie andere Formate. Also wir sind uns dessen schon bewusst, dass es halt kein einfaches Produkt ist, aber jeder, der hinkommt, der fühlt, dass es halt cool ist, da zu sein und dass man so, und was uns ein bisschen fehlt, und da sind wir immer noch dran, das halt so übers Jahr halt auch zu spannen, dass wir direkt dranbleiben können, dass halt Unternehmen auch direkt dabei sind. Und ich wünschte mir, dass wir halt da noch eine stärkere Durchmischung haben. Vielleicht eben jetzt auch in der Diskussion um digitale Souveränität, Europa, dass da auch der Mittelstand ein bisschen stärker die Augen öffnet, vielleicht über die Verbände, über den Bund auch. Was ich auch in diesem Koalitionsentwurf gelesen habe, ist, dass halt auch Anbieter und Dienstleister unterstützt werden soll. Das würde ich jetzt auch mal als Republika sehen, dass wir ein Dienstleister sind, um Akteure aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen. Ich bin da also sehr, es gibt da viele Möglichkeiten, auf die wir Bock haben und wir hören da jetzt nicht auf. Aber die Frage war ja, wie ist denn so die Lage? Und es ist so, ach, naja, könnte besser sein, was die Finanzen angeht.
Aber vielleicht haben wir da auch im Anschluss oder auf der Republika Zeit, mal drüber zu denken und vielleicht für nächstes Jahr ein bisschen was zusammen auszuhacken, ist ja durchaus denkbar. Ja, also ganz, ganz lieben Dank. Und ich meine, ich habe ja die Geschichte und ich muss leider sagen, wir haben viel gemacht als Partner und wir waren auch immer, ich habe das immer als Partner empfunden, Andreas, damals in meiner Tätigkeit als IBM, aber ich habe es nicht geschafft, das in die Köpfe der Entscheidungsträger nachhaltig irgendwie zu verankern, dass das Sinn macht. Wir haben sogar eine HR-Konferenz gemacht, aber das ist alles im Verpufft und es hängt dann immer doch an einzelnen Personen. Ja, schade, ja. Es gibt noch sehr, sehr viele Themen, die auch uns beiden, Lars und mir, am Herzen liegen, Medien und Öffentlichkeit, was dort gerade passiert, etc. pp. Wissenschaft und Technologie ist ein Track, den ihr habt, Wirtschaft, Innovation, Bildung und Lernen. Und Kunst und Kultur, das ist ja eine Geschichte, wo meine Frau ganz aktiv ist. Ja. Also es ist ein sehr, sehr breites Themenspektrum für die, die jetzt hier zuhören, zuschauen und die Republika noch nicht kennen. Ja. Also da kann man eigentlich aus jedem Lebensumfeld, jeder, der ein bisschen interessiert ist, eine Menge mitnehmen. Und ich freue mich drauf, auf das Programm. Ich freue mich besonders viele, auch liebe Bekannte, auch dich zu sehen, Andreas, und einfach wieder einen Schwatz zu halten. Auch wenn du wieder extrem busy sein wirst, das ist ja Logo. Ja, und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht schieben wir Lars noch eins nach zum Thema Medien und suchen da noch. Vielleicht hast du auch eine Empfehlung, Andreas, mit wem wir da nochmal quatschen können im Vorfeld der Republika.
Ja, natürlich macht ihr auch eine Sendung, macht doch bitte auch eine Podcast-Sendung von der Veranstaltung aus, nicht?
Also das ist schon ausgemacht. Auf jeden Fall.
Dann haben wir doch schon mal den nächsten Touchpoint auch für die Hörerinnen hier. Und ja, danke für die Einladung. Gerne jederzeit wieder. Ja,
vielen Dank, Andreas. Ich freue mich total auf die Veranstaltung dieses Jahr. Danke dir.
Danke, dass du die Zeit genommen hast und dass die Sonne in Berlin bleibt und wir ein schönes Wochenende haben. Ne?
Ja, sie ist noch da. Ich gehe jetzt mal kurz raus.
Ciao.